Ja, guten Morgen. Es ist schön, hier zu predigen vor Tausenden von Leuten. ich freue mich trotzdem bei diesem wunderschönen Wetter und ja, bei diesen schönen Liedern, die wir ja nicht im Geist mitgesungen haben. Ja, es ist so wunderbar, wenn wir Gott loben dürfen. Und ich freue mich darauf, wenn es dann auch wieder richtig so mit voller Lautstärke sein kann. Ja, wir sind ja in dieser Predigtserie über die Missionsreisen des Apostels Paulus unter dem Titel Mit Paulus unterwegs. Und Heinz hat ja letztes Mal den Einstieg, den Anfang gemacht mit der Vorgeschichte in der Apostelgeschichte und seiner persönlichen Missionsgeschichte. Und heute möchte ich euch mitnehmen auf die erste Missionsreise. Und bevor wir da so richtig starten, noch nur ein paar Reiseinfos. Zunächst einmal diese Apostelgeschichte, dieses Buch, ich weiß nicht, wer es schon mal gelesen hat. Da lesen wir, das handelt von einem Zeitraum von 30 Jahren, also relativ kurze Zeit, und davon diese drei Missionsreisen, die berichtet werden in diesem Buch, die umfassen so circa 9 Jahre, so 47 bis 56 nach Christus, mit Unterbrechungen allerdings, denn Paulus war ja auch nicht ständig unterwegs, er kam ja wieder zurück nach Antiochia und hat sich da auch ausgeruht. Es gab ein Apostelkonzil, er hatte mehrere Aufenthalte, längere Aufenthalte in Korinth zum Beispiel, 1,5 Jahre, Ephesus 3 Jahre. Also ein sehr spannendes Buch, ich kann es euch nur empfehlen. Und Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, das war ein strukturierter Denker, ein Wissenschaftler eigentlich, und er hat alles in geordneter Reihenfolge so aufgeschrieben. Und das Thema, das Gesamtthema, da geht es um die Ausbreitung des Evangeliums. Und er hat sich an diese Einteilung gehalten, die Jesus bei seinem Abschied vorgegeben hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist vielleicht ein bekannter Vers. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und genau so ist die Apostelgeschichte eingeteilt. Das Zeugnis in Jerusalem, das betrifft Kapitel 1 bis 7, die Ausbreitung des Evangeliums in Judäa und Samaria, Kapitel 8 bis 12, und die Ausbreitung bis ans Ende der Welt, Kapitel 13 bis 28. So ist es aufgeteilt. Und mit Kapitel 13, da beginnt jetzt ein völlig neuer Abschnitt der Missionsgeschichte. In Kapitel 1 bis 12, da war Petrus die Hauptperson, und ab Kapitel 13 bis zum Schluss ist es Paulus. Und damit beginnt auch die Weltmission, wenn man so will. Denn eine freudige Botschaft, wenn wir etwas Schönes erlebt haben, wenn wir etwas, was uns begeistert hat, was unser Herz froh gemacht hat, wenn wir das haben, dann wenn es normal ist irgendwie, wenn es nach außen getragen werden kann und nicht etwas ganz Persönliches ist, dann sagen wir doch das weiter. Dann ist es ganz normal, dass das weitergegeben wird. Eine Botschaft, die allen Menschen gilt, eine frohe Botschaft, die ist dazu da, um weltweit verbreitet zu werden. Das Evangelium ist keine Lehre für Eingeweihte, keine Geheimlehre, sondern etwas, was alle Menschen angeht und betrifft und ja, was zur Freude von allen dient. Eine gute Botschaft, eine freudige Botschaft. Und so gehört das Evangelium überall hin. Und wie diese weltweite Einladung, diese Ausbreitung des Evangeliums angefangen hat, davon berichtet die Apostelgeschichte. Und sie setzt sich ja bis heute fort, bis zur Wiederkunft Jesu, wird das Evangelium verkündigt. Und darum auch diese Missionsreisen. Und wir steigen heute ein mit der ersten Reise. Und ich lese dazu einen Abschnitt aus Kapitel 13, Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 12. Da heißt es, es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elymas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach: Du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Also was hier sofort auffällt in diesem Text ist, dass hier der Heilige Geist die Hauptrolle spielt. Es ist gar nicht so sehr Paulus und Barnabas, sondern der Heilige Geist. Der ist der eigentlich Handelnde von Beginn der Weltmission an. Deshalb müsste eigentlich die Apostelgeschichte nicht Apostelgeschichte heißen. Es gehört ja nicht zum inspirierten Text dieser Titel, oder Taten der Apostel, wie es andere sagen, sondern eigentlich Taten des Heiligen Geistes. Es geht hier darum, was der Heilige Geist bewirkt. Und in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, da kann man ein dreifaches Wirken des Heiligen Geistes erkennen. Und ich möchte diese drei Punkte einfach etwas näher betrachten. Der erste Punkt ist in Vers 1 bis 2, wo also bevor sie da abgefahren sind nach Zypern. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist redet. Und jetzt appelliere ich etwas an eure Fantasie. Stellt euch mal vor, ihr sitzt heute in einem Gottesdienst der Gemeinde in Antiochia, einer Stadt am nordöstlichen Zipfel des Mittelmeers, heute Antakya in der Türkei. Mit dabei vorne sitzen Paulus und Barnabas, sie gehören zu dieser Gemeinde und sind dort aktiv. Und plötzlich während des Gottesdienstes, da spricht plötzlich der Heilige Geist zur Gemeinde. Jetzt ist die Frage, wie hat er da gesprochen? Vermutlich durch prophetische Wortbeiträge, denn nach 1. Korinther 14 wissen wir, dass es damals üblich war, dass Propheten geredet haben, Eindrücke und Botschaften weitergegeben haben. Und vielleicht hat so einer der Propheten, es gab ja mehrere, so diesen Eindruck, dieses Reden des Heiligen Geistes weitergegeben. Und es ist so eine ganz eindeutige Aufforderung, also nicht so irgendein unnebulöser Eindruck, sondern eine ganz klare Aufforderung: Sondert mir Paulus und Barnabas zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ein kleines Wort wird da in der Regel nicht übersetzt. Eigentlich müsste man sagen: Sondert mir doch oder auf jeden Fall, sondert mir auf jeden Fall Paulus und Barnabas zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Was heißt das jetzt für die Gemeinde? Also stellen wir uns, das war ja ganz, alle waren irgendwie unvorbereitet, hat das getroffen und jetzt redet der Heilige Geist. Die Gemeinde sollte auf ihre besten Mitarbeiter verzichten und sie für eine spezielle Aufgabe freistellen, von der sie aber noch nicht mal so genau wussten, wie die eigentlich aussieht oder was da auf sie zukommt. Der Heilige Geist hat ja nicht ein Handbuch vorgelegt, ein Missionskonzept, sondern einfach gesagt, jetzt wählt die aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Kein Wunder, dass sie ein zweites Mal fasteten, es ist ja ein zweites Fasten, wenn wir genau lesen, und beteten. Ist ja sinnvoll, ob sie auch richtig gehört haben oder ob irgendwie auch der prophetische Wortbeitrag soll ja auch geprüft werden. Und aber es gab keinen Zweifel, der Heilige Geist hatte klar geredet und deshalb ließen sie sie ziehen. Was das für die Gemeinde bedeutet hat, können wir gar nicht so, das wird so kurz geschildert, aber ist gar nicht so einfach, dieses Loslassen hier. Frage ist natürlich, gibt es das auch heute noch? Könnte das bei uns auch passieren? Ich denke, dass das in Antiochia ja auch nicht in jedem Gottesdienst geschah. Das war ja auch was Besonderes. Aber es geht eigentlich um etwas anderes. Nämlich die Frage, sind wir offen für das Reden des Heiligen Geistes? Bin ich, der ich im Gottesdienst sitze, zuhöre, beteiligt bin, bin ich überhaupt ansprechbar für den Heiligen Geist? Oder geht es nur so um eine schöne Veranstaltung? Als Jugendlicher hat mich meine Mutter immer in Kirche geschickt, da in Ebersatt, in unserem Ort. Und wenn ich von der Kirche zurückkam, dann hat sie gefragt, wie war's? Und ich habe dann immer gesagt, schön war's. Also das Standardantwort. Aber wenn ich gefragt worden wäre, ja, was war jetzt da schön dran, dann hätte ich es auch nicht sagen können. Schön war's. Ja, das ist schön, aber was haben wir konkret jetzt vielleicht empfangen im Gottesdienst? Das sind wir uns gar nicht so manchmal bewusst, dass der Heilige Geist auch hier und heute zu uns reden will. Egal jetzt, was er redet, aber dass ich überhaupt damit rechne. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder neu bewusst werden müssen. Wenn wir uns versammeln, wenn wir uns hier als Gemeinde versammeln, dann ist der Gott, der dreieinige Gott gegenwärtig, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dann ist er mitten unter uns. Das ist nicht nur so eine Alibi-Veranstaltung wie in irgendeinem Verein, sondern der lebendige Gott ist hier und heute da und er will zu uns reden. Und er will uns in seine Gegenwart führen, er will uns ermutigen, auferbauen im Glauben. Aber könnte es auch sein, dass er uns konkrete Aufträge gibt? Das kann nämlich auch sein. Und das ist etwas, was wir vielleicht noch viel mehr damit rechnen müssen. Unser Beten, Lobpreis, Predigt, Beiträge und so alles, das ist alles ja zum Herrn hin orientiert und dass er zu uns reden kann. Es geht da nicht um uns, sondern um ihn, dass er in unserer Mitte sich verherrlichen kann. Ja, also deshalb auch die Aufforderung, wenn der Heilige Geist heute zu dir etwas redet oder vielleicht in den vergangenen Tagen, Wochen geredet hat, dann lass das nicht einfach links liegen, dann zögere nicht. Es ist nicht etwas, was dich belasten soll, sondern es ist etwas Schönes, das dein Leben reicher machen will. Dein Leben wird mit Freude erfüllt, wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt und Gottes Willen tust. Das ist keine lästige Pflicht. Und wenn du dir nicht sicher bist oder Angst hast vor neuen Wegen, dann such dir Gebetsunterstützung. Dazu sind ja auch die Geschwister da, dass sie dir helfen, auch diesen Weg zu finden. Aber wenn wir das jetzt so lesen, wir haben es vielleicht schon öfters gelesen, diese zwei Verse, dann fragen wir uns auch, wen hat der Heilige Geist denn da eigentlich ausgesucht? Sondert mir aus Paulus und Barnabas. Interessant ist ja, wie sind diese beiden überhaupt in diese Gemeinde nach Antiochia gekommen? Also Paulus, sein jüdischer Name ist Saulus, der verfolgte ja die Gemeinde mit allen Mitteln bis auf den Tod. Er war mitverantwortlich für die Steinigung des Stephanus, Kapitel 7, da war er dabei. Er war so einer der Führer und von dieser Steinigung an rollte eine systematische Verfolgungswelle mit Saulus an der Spitze. Und dies führte dazu, dass viele Christen aus Jerusalem flüchteten und sich zerstreuten und dann aber überall, wo sie hinkamen, verbreiteten sie das Evangelium. Und einige von diesen Flüchtlingen, die kamen auch nach Antiochia. Und dort verkündigten sie das Wort Gottes, aber zunächst ausschließlich an den Juden. Es gab einige, die wagten sich auch Nicht-Juden anzusprechen und ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und das gab einen durchschlagenden Erfolg. Denn eine große Zahl kam zum Glauben und es entstand eine Gemeinde durch diese Leute, die Paulus vertrieben hatte, die Saulus verfolgt hatte. Und diese neue Entwicklung sprach sich aber auch natürlich nach Jerusalem herum und die Gemeinde dort beauftragte Barnabas, nach Antiochia zu reisen, um sich das Ganze mal anzuschauen. Könnt ihr alles in Kapitel 11 nachlesen. Und der war aber so begeistert, dass er dort blieb und die Christen ermutigte, da weiterzumachen. Und jetzt kam er auf eine ganz besondere Idee, nämlich er suchte nach Saulus, um ihn mit der Gemeinde bekannt zu machen. Der war nämlich in der Zwischenzeit Jesus begegnet und Jesus hatte ihn von seinem hohen Ross heruntergeholt und er hat wirklich zu Jesus gefunden. Dieser Verfolger der Gemeinde, der die Gemeinde verfolgt hat, der das Evangelium bekämpft hat. Und Barnabas fand ihn auch tatsächlich in Tarsus und nahm ihn mit nach Antiochia. Und den beiden gefiel es dort so gut, dass sie dort blieben und der Gemeinde dienten. Das heißt ja, dass sie ein Jahr lang auf jeden Fall dort waren. Und so entstand in Antiochia ein neues Glaubens- und Gemeindezentrum mit Juden und Nichtjuden. Und dort bekamen die Leute, die Jünger Jesu, auch einen neuen Markennamen. Sie wurden nämlich Christen genannt. Das war das erste Mal dort. Ist uns eigentlich klar, was der Heilige Geist hier gemacht hat? Der gleiche Saulus, der Mitglieder dieser Gemeinde verfolgt hatte und wegen dem sie ja aus Jerusalem geflohen waren, der wird leitender Mitarbeiter und Lehrer dieser Gemeinde und unterweist sie im Glauben. Könnt ihr euch den Tag mal vorstellen, als der Barnabas zusammen mit dem Saulus ins Gemeindezentrum reinkam und die den sahen, der sie vorher verfolgt hatte, der vielleicht an ihre Angehörige und Freunde getötet hatte und der gehört jetzt zur Gemeinde. Also das ist echt, müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet. Und nun beruft und wählt der Heilige Geist ausgerechnet den aus, der mit allen Mitteln das Evangelium bekämpft hat, um es in der ganzen Welt zu verkündigen. Genau den wählt er aus. Gott hat echt Humor, muss man da manchmal sagen. Er vertreibt die Jünger aus Jerusalem, weil sie dort sich, anstatt den Auftrag auszuführen, haben sich dort niedergelassen. Durch diese Verfolgung vertreibt er sie nach Judäa und Samaria. Und dann schnappt er sich den Anführer der Verfolger, um sein Projekt Weltmission weiterzuführen. Das ist echt genial, wenn wir uns das so vorstellen. Und ich denke auch, jetzt, wenn wir mal im Text bleiben, wenn dem Heiligen Geist die Weltmission so wichtig ist, dass er zu einer Gemeinde redet, er hat ja zur ganzen Gemeinde geredet, dann sollte das auch in unserer Gemeinde wichtig sein. Auch wenn es vielleicht bedeutet, wertvolle Mitarbeiter loszulassen und sie zu senden. Ich denke, dass der Heilige Geist schon für Ersatz sorgen wird und dass wir durch das Loslassen mehr gesegnet werden als durch das Festhalten. Und ja, das sollten wir im Blick halten. Es war ja in unserer Geschichte, auch in der Geschichte der Christusgemeinde, immer ein Anliegen, eine sendende Gemeinde zu sein. Und ganz gleich, wie es mit unserer Gemeinde weitergeht, ich denke, dieses dringende Anliegen des Heiligen Geistes sollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und wenn wir sehen, wie viel Not es in dieser Welt gibt und wir leben hier im satten Schwabenland und uns geht es so gut und viele Menschen, die wissen nicht, wie sie den Tag überleben sollen, sind geknechtet von irgendwelchen Religionen oder Kulten oder irgendwas, und wir haben die frohe Botschaft des Evangeliums und behalten sie für uns und sind nicht bereit, auch vielleicht irgendwo hinzugehen, wo uns vielleicht der Heilige Geist hinsenden will. Also verlieren wir diese Perspektive nicht aus den Augen. Das gilt natürlich auch für unser persönliches Leben, dass wir damit rechnen dürfen, dass der Heilige Geist zu uns konkret redet. Gott redet konkret, er kann uns ganz konkrete Aufträge geben, auch im Alltag, im ganz normalen Arbeitsalltag. Da ist die Frage, bin ich empfänglich dafür? Stehe ich morgens auf mit der Erwartung, ich bin gespannt, was der Heilige Geist heute mit mir vorhat, was er mir heute für Aufträge geben will. Nicht diese passive Haltung, sondern ich bin ganz bewusst offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann kommen wir zum zweiten Wirken, das hier sichtbar wird. Der Heilige Geist leitet. Der Tourstadt zur ersten Missionsreise, wann war der? Sofort. Also ich weiß nicht natürlich, ob die gleich am nächsten Tag losgegangen sind oder eine Woche später, oder es wird hier nicht gesagt. Aber es war auf jeden Fall keine große Strategieplanung vorher oder irgendwelche Vorbereitungszeit, sondern es ging schnell los. Aber die Frage ist ja, wohin? Und hier wird dieses Wirken des Heiligen Geistes deutlich. Der Heilige Geist leitet, wenn er sagt, das Werk, zu dem ich sie berufen habe, dann muss er ja auch zeigen, wo es hingeht. Und er bestimmt die Reiseroute und den Weg. Das ersetzt natürlich nicht das Nachdenken und Planen, aber sie erfuhren erst unterwegs, das ist ja interessant, wenn wir die Reisen lesen, sie erfuhren erst unterwegs so richtig, wo es eigentlich weitergeht. Und meistens gingen sie deshalb weiter, weil sie verfolgt wurden, Druck bekamen. Also das war sehr flexibel. So ähnlich wie bei Abraham, geh aus deinem Land, aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Aber Schritt für Schritt, also nicht alles im Voraus. Und wohin geht jetzt die Reise? Also zunächst von Antiochia nach Seleucia, das war der Seehafen am Ufer des Orontes, zunächst mal 25 Kilometer Fußmarsch, oder ich weiß nicht, wie sie das zurückgelegt haben. Und dort buchten sie eine Schiffsreise nach Zypern. Allerdings ein One-Way-Ticket, denn sie wussten ja nicht, wie lange die Reise dauert und ob sie überhaupt wieder zurückkommen. Die Frage ist, wie kamen sie ausgerechnet auf Zypern? Warum wollten sie eigentlich ausgerechnet dorthin? Gab es da einen sonnigen Badestrand oder ein Fünf-Sterne-Hotel? Schöner Urlaub? Ich denke nicht. Wir können nur vermuten. Einerseits hatte sie der Heilige Geist geleitet, das zeigt sich ja auch später bei der ersten Herausforderung, aber es gibt auch noch einen anderen Grund, nämlich einige dieser Flüchtlinge, die von Jerusalem nach Antiochia geflohen sind und dort den Nichtjuden das Evangelium verkündigt haben, die stammten aus Zypern. Also steht in Kapitel 11. Und der Barnabas, also der Kompagnon von Paulus, der stammte auch aus Zypern. Finden wir in Kapitel 4. Und vielleicht kannte er dort Christen, vielleicht hatte er Familie dort. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass diesen Flüchtlingen in der Gemeinde und dem Barnabas das Volk auf Zypern besonders am Herzen lag, ihr eigenes Volk. Und dass so beides zusammenkam, die Sendung des Geistes und ein Herz für die Menschen auf der Insel Zypern. Und das ist ja auch bis heute, wenn jemand sich gerufen weiß in die Mission, die Kombination, dass einerseits die Not der Menschen gesehen wird, die Liebe, das Herz für ein bestimmtes Volk, für ein bestimmtes Land, und gleichzeitig, dass der Heilige Geist sie dorthin sendet. Und wir müssen auch jetzt, das ist mir jetzt auch ein Anliegen, auch wenn uns manche vielleicht denken, ja, das betrifft mich jetzt nicht, aber denken wir doch jetzt im Moment gerade an die Missionare, die jetzt wirklich einen schweren Job haben, auch durch diese weltweite Corona-Krise. Wir kennen einige, die jetzt dies fast nicht mehr aushalten, weil sie schon lange eigentlich ausreisen wollten und es geht einfach nicht, die jetzt warten müssen, bis es soweit ist. Eine sehr gute Freundin von uns, die nach Manila auf die Philippinen dort Kinderarbeit, ein Herz für Kinder hat und will dorthin und das zieht sich und zieht sich. Die Aussendungsfeier hat schon stattgefunden und das ist eine große Spannung. Denken wir doch an die Missionare, die jetzt hier sind und das Problem haben und auch andere, die dort jetzt in diesen Ländern sind, die in Lebensgefahr sind, auch durch diese schwierigen Umstände, durch katastrophale soziale Zustände oder was auch immer. Und ja, denken wir nicht nur an uns, sondern gerade an diese Missionare, die dort ihr Leben einsetzen. Und beten wir für sie. Ja, das war dann so, die Reiseroute ging dann von der Ostküste, also das Schiff legte dann an der Ostküste der Insel an und in Salamis, das war damals sie fuhren von der Westküste zur Ostküste in Salamis, das war damals die bedeutendste Handelsstadt auf Zypern, da verkündigten sie das Evangelium. Und zwar zunächst in den Synagogen, also hier steht der Plural, das heißt, es gab mehrere, es gab dort viele Juden. Und das war so die Grundstrategie damals, erst musste das Evangelium den Juden verkündigt werden und danach erst den Nichtjuden. Ob da Menschen zum Glauben gekommen sind, das wissen wir nicht, aber dann reisten sie von dort weiter bis zur Westküste nach Paphos. Und das war eine Reise von 150 Kilometern auf dem Landweg. Also nicht so, wie wir es vielleicht dann mit unserem dicken BMW zurücklegen könnten oder sowas, oder mit dem Bus oder sonst irgendwie. Damals war das Reisen nicht so einfach und anstrengend. Und auf dieser Route gab es auch einige Städte, die werden nicht erwähnt, sondern es heißt nur, dass sie dort durchzogen und das bedeutet im Neuen Testament, dass sie auch das Evangelium verkündigt haben. Also eine Missionstour quer durch die ganze Insel. Ja, und da sehen wir einfach, wie der Heilige Geist sie leitet, Schritt für Schritt. Aber das gilt nicht nur für Leute wie Missionare oder Paulus und Barnabas, sondern das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, seit wir zum Glauben an Jesus gekommen ist, da ist nicht nur Jesus in unser Herz eingezogen, sondern auch der Heilige Geist. Und dieser Geist Gottes, dieser Heilige Geist, der will uns leiten. Und nicht nur in bestimmten spektakulären Situationen unseres Lebens, sondern Tag für Tag in unserem vielleicht mühsamen Arbeitsalltag, auch im mühsamen Rentneralltag, ja, das war jetzt ein Spaß, also hat auch seine Mühen, aber anders. Und egal in welchen Umständen wir sind, ob wir zu Hause sind, unterwegs oder Mann, Frau, egal welchen Beruf, der Heilige Geist will uns ganz persönlich leiten in den Umständen, in denen wir uns befinden. Und er will uns seinen Weg zeigen. Das heißt aber nicht, dass unser Wille und Verstand, unsere Persönlichkeit ausgeschaltet sind. Er zwingt uns auch zu nichts und manipuliert uns nicht. Wir können letztlich frei entscheiden, ob wir seinem Leiden folgen oder nicht. Und er verlässt uns auch nicht sofort, er verlässt uns auch nicht, wenn wir ihm mal nicht folgen. Er ist trotzdem da, er bleibt in uns. Also er verlässt uns nicht, wenn wir seiner Leitung mal nicht folgen. Aber er zeigt uns natürlich, was schief läuft und was wir vielleicht verpasst haben, wenn wir ihm nicht folgen. Und hier geht es ja auch um Mission. Es geht um das Wichtige ist das Persönliche schon. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich heute auch mal in diese Richtung das betonen soll. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur um mein eigenes Leben, sondern es geht um diese Missio Dei, um diese Mission, die Gott selber hat, um diese Weltmission, um das Evangelium, das an alle Enden der Erde gebracht werden soll, um den Bau des Reiches Gottes. Und die Leitung des Heiligen Geistes zielt auch darauf ab, dass du Teil dieser Mission wirst, dass du Teil dieser Geschichte wirst. Und das Erstaunliche ist, was wir selber auch schon oft erlebt haben, wenn wir unsere Ziele nach Gottes Zielen ausrichten, wenn wir das im Blick haben, auch diese Mission, andere Menschen im Blick haben, da werden wir selber am meisten persönlich auch bereichert und gesegnet. Und es gibt so einen Vers, der mich, seit ich zu Jesus gefunden habe, begleitet. Immer wieder kommt mir der in den Blick, den habe ich bekommen, als ich damals meine Entscheidung getroffen habe. Und der kommt immer regelmäßig, immer wieder. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Und das ist so eine Leitlinie geworden für mein ganzes Leben, auch als Rentner. Und ich habe ab und zu mal die Idee, ich weiß allerdings nicht, ob die vom Heiligen Geist ist, vielleicht auch nur von mir selber. Wer uns kennt, weiß ja, dass wir die Nordsee lieben, dass wir gern dorthin gehen, auch im Urlaub und so. Da kam mir ab und zu schon mal die Idee, das wär's doch eigentlich. Im Norden dort oben, da gibt's so wenige Gemeinden. Also wenn wir dort sind, da muss man richtig suchen, bis man überhaupt eine Gemeinde findet. Und in der Kirche ist mit dem Evangelium auch nicht so üppig dort. Was wäre das, ja, nach Nordfriesland zu ziehen und dort Gemeinde zu gründen, dort etwas Neues anzufangen, etwas völlig Neues anzufangen nochmal. Ja, was wäre jetzt, wenn der Heilige Geist uns sagen würde, verkauf dein Haus und zieh dorthin. Das wäre dann schon wieder was anderes. Aber ich denke, wenn es sein Wille wäre, wenn es also sein Weg wäre, dann wäre das natürlich auch klar und dann wird sich diese Entscheidung auch lohnen. Ja, das kommt mir nur immer wieder so, ihr habt vielleicht ganz andere Gedanken. Aber ich kann nur jeden ermutigen, richte dein Leben auf Gottes Reich aus, es lohnt sich. Nicht nur das eigene Ding, man kann sich so verzetteln in den Kleinigkeiten des Lebens, dass wir den Blick für das Reich Gottes, für die ganze Welt irgendwie verlieren. Dann noch ein drittes Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bevollmächtigt. Und das kommt jetzt in dieser Begegnung zum Ausdruck, in diesem Highlight, von dem Lukas berichtet, von Zypern. Es war am Ende der Tour, am westlichen Ende der Insel. Sie kamen nach Paphos. Das war der Sitz des Prokonsuls, also des Statthalters und Hauptquartier der römischen Garnison, denn Zypern war seit 56 vor Christus eine römische Provinz. Und dort trafen sie auf einen seltsamen, auf einen mysteriösen Mann. Sie trafen auf ihn, also sie suchten ihn nicht, sondern der Heilige Geist hat diese Begegnung arrangiert. Und zwar war es ein Jude, Lukas nennt ihn einen Magier oder Zauberer und ein falscher Prophet, also schon ein abgefahrener Typ, ein seltsamer Mensch, aber kein Spinner, sondern der Hofastrologe des Prokonsuls. Also der war angestellt bei diesem Statthalter als Magier und der Prokonsul namens Sergius Paulus, der galt als verständiger Mann, sagte Lukas, war aber trotzdem interessiert an Übernatürlichem. Und es war wohl so, habe ich nachgelesen, dass das häufiger vorkam, dass hohe römische Beamte sich einen Magier hielten, wahrscheinlich um übernatürliche Kräfte irgendwie anzuzapfen. Und auf diesen Magier trafen sie. Aber irgendwie wurde auch Sergius Paulus auf sie aufmerksam und lud sie zu sich ein, das heißt hier, um das Wort Gottes zu hören. Was für eine tolle Gelegenheit für diese Missionare, ohne Termin direkt zu dem höchsten römischen Beamten der Insel zu gelangen. Aber schon bei dieser ersten Begegnung kam es zum Eklat. Sofort knallte es, denn der Magier merkte, dass ihm hier die Fälle davon schwimmen, wenn sein Chef Christ wird. Dann wäre sein Einfluss dahin, dann wäre er seinen Job los. Und deshalb greift er die beiden heftig an, heißt es hier, und er versucht mit allen Mitteln, den Sergius Paulus vom Glauben abzuhalten. Aber Paulus ließ sich das nicht gefallen. Also der war da sehr, nicht so, ja gut, dann gehen wir halt wieder oder sowas, sondern er wusste genau, weil der Heilige Geist hatte das arrangiert, er wusste genau, ich bin nicht durch Zufall hier, und er durchschaute diesen Magier und schaltete auf Angriff. Letztlich war es nicht Paulus, sondern der Heilige Geist, denn es heißt hier, er blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn. Das heißt, Paulus war erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und er erhielt in diesem Moment, erhielt er die übernatürliche Vollmacht, diesem falschen Geist zu widerstehen. Einmal durch geistgewirkte Worte. Was er sagt, ist natürlich kein Standardreden des Heiligen Geistes. So würden wir jetzt nicht Menschen unbedingt gleich ansprechen. Aber hier ging es ja um was, um eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Er sagt zu ihm, du Sohn des Teufels. So redet er ihn an. Und interessant ist, dass er hier anspielt auf seinen Namen, denn er heißt Bar Jesus. Bar heißt Sohn, übersetzt Sohn von Jesus oder Sohn des Heils, denn Jesus heißt ja Heiler, Heiland, Retter und so weiter. Und damit will er ihm sagen, du bist kein Sohn von Jesus, du bist ein Sohn des Teufels. Du gehörst irgendwo ganz zur ganz anderen Richtung. Du bist einer, der die geraden Wege des Herrn verdreht, ein Feind aller Gerechtigkeit. Das heißt, der Heilige Geist hat in diesem Moment ihm die wahren Motive und den Herzenszustand dieses Magiers geoffenbart. Das hat er nicht von sich selber gewusst. Das hat ihm der Heilige Geist in diesem Moment gezeigt. Und dann gab es noch ein machtvolles Zeichen, damit auch klar wurde, dass hier ein stärkerer Geist am Werk ist. Es heißt, er sagt zu ihm, und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihm und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand halten. Also, was Paulus hier ausspricht, ein Wort des Gerichts, ein Wort der Kraft, er schlug ihn mit Blindheit, sodass er völlig orientierungslos und hilflos war. Dass dieser falsche Geist ihm nicht mehr helfen konnte. Es war eine Machtdemonstration des Heiligen Geistes mit zeitlicher Begrenzung. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass das Paulus ja selber auch erlebt hatte, nämlich in der Geschichte, wo er zum Glauben fand, da holte ihn Jesus vom Pferd herunter und er war ein paar Tage lang blind und hat dann zu Jesus gefunden. Der war auch blind, aber der hat vermutlich nicht zu Jesus gefunden. Der blieb da so drin in seinem Irrglauben. Und ja, interessant ist hier, ein Jude lehnt das Evangelium ab, ein Nichtjude nimmt es an und wird zum Jünger von Jesus. Das zeigt auch die weitere Richtung der Missionsreisen, dass Paulus berufen war, das Evangelium vor allem den Nichtjuden zu verkündigen. Und interessant ist auch hier, dass Lukas hier sagt, Saulus, der auch Paulus heißt, er verwendet jetzt, ab jetzt, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, nur noch den Namen Paulus, was ja sein römischer Name war. Was war die Folge davon? Der Prokonsul sah, was mit dem Magier geschah und er kam zum Glauben. Interessant ist hier die Formulierung, als er sah, glaubte er, erstaunt von der Lehre des Herrn. Also nicht nur das Wunder, die Machtdemonstration überzeugte ihn, sondern die Lehre des Wortes Gottes, das Evangelium. Was für eine wunderbare Erfahrung, die die beiden hier gemacht haben. Wie Gottes Geist hier gewirkt hat, ihnen Vollmacht und Kraft geschenkt hat. Ja, dieser Sergius Paulus, interessant, diese Namensgleichheit mit Paulus. Es gibt so eine Theorie, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht, aber mich hat es eigentlich Ich habe das noch nie gehört gehabt. Es gibt nämlich vom Kirchenvater Hieronymus einen Bericht, und dass die Eltern von Paulus in römische Gefangenschaft kamen, das heißt auch in den Sklavenstand, und dass sie von Galiläa nach Kleinasien deportiert wurden und dann irgendwann freigelassen. Und nach ihrer Freilassung behielten sie, wie damals üblich, den Namen ihres bisherigen Patrons, und das galt lebenslang. Wenn das tatsächlich so war, dann stieß Paulus hier auf ein Mitglied seines Familienclans, Sergius Paulus, also dass das kein Zufall war und durch diesen Patron seine Eltern zur Freiheit und zum römischen Bürgerrecht gelangt sind. Manche erklären sich damit auch die schnelle Einladung, dass er schnell eingeladen wurde. Aber das ist nicht sicher. Ist interessant, aber nicht unbedingt sicher, ob diese Notiz stimmt. Auf jeden Fall war der Abschluss der Zypern-Tour ein voller Erfolg und ganz sicher eine prägende Erfahrung. Der Heilige Geist hat sie geleitet und bevollmächtigt und sie ermutigt, auch jetzt weiterzugehen. Ja, wir sind jetzt vielleicht nicht so wie Paulus und Barnabas unterwegs, aber interessant ist ja hier, sie gingen vorwärts und sie trafen auf diesen Magier, auf diesen Elymas oder Bar-Jesus. Sie haben die Begegnung nicht gesucht. Und so treffen wir jeden Tag auf Menschen, haben wir Begegnungen, die wir nicht unbedingt suchen. Menschen treffen wir, die vielleicht wir auch gar nicht treffen wollten, oder irgendwie laufen uns Menschen über den Weg. Ist uns da bewusst, dass das auch eine Leitung des Heiligen Geistes sein könnte, dass wir ausgerechnet heute diesem bestimmten Menschen begegnen? Oder wollen wir alle so schnell wie möglich unsere Ruhe oder irgendwie halt unser eigenes Ding, schnell unsere Dinge erledigen, und da kommt vielleicht ein Mensch auf uns zu, den hat der Heilige Geist geschickt. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir auch da sensibel sind für die Leitung des Heiligen Geistes. Und das können wir hier lernen. Wenn der Heilige Geist tatsächlich eine Begegnung schenkt, dann gibt er auch die Kraft und die Vollmacht, diesem Menschen richtig zu begegnen und die richtigen Worte zu finden. Denn oft wissen wir ja nicht, was sollen wir jetzt sagen oder wie können wir jemand helfen, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart, die wir gar nicht wissen von einem Menschen, und wir finden die rechten Worte und erleben das ungewollt und auch nicht aus eigener Kraft. Und das macht doch eigentlich das Christsein gerade interessant, dass wir nicht jeden Tag so immer im gleichen Stiefel laufen, sondern dass wir Erfahrungen machen dürfen mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Reden, mit Gottes Leiten. Aber wir müssen offen dafür sein. Und es ist wichtig, dass wir das wollen. Und dass wir das Evangelium weitergeben. Der gleiche Geist, der das Wort Gottes den Schreibern eingegeben hat, der macht es auch verständlich. Der kann es verständlich machen einem Menschen, der vielleicht gar keine Ahnung hat von Jesus, vom Evangelium. Ja, und hier sehen wir auch, dass der Geist Gottes und das Wort Gottes, das dürfen wir nicht voneinander trennen. Das war damals schon so und das ist auch heute noch so. Ja, jetzt aber zum Schluss. Wisst ihr, was heute für ein Sonntag ist? Hat vielleicht jemand schon eine Ahnung, welcher Sonntag heute im Kirchenjahr gilt, auch für Freikirchen. Es ist heute der Sonntag Trinitatis, nämlich die Dreieinigkeit wird hier betont und daran erinnert. Wir kommen ja vom Pfingsten her, der Heilige Geist ist keine, und das soll uns dann erinnern, der Heilige Geist ist keine spirituelle Kraft oder Energie, sondern eine Person. Und wenn er eine Person ist, also die dritte Person der Dreieinigkeit, wenn er eine Person ist, dann bedeutet das, ich kann nicht über ihn verfügen, sondern nur er über mich, er über uns. Und darum dürfen wir bitten und können und sollen wir bitten, dass er uns erfüllt, dass er zu uns redet, dass er uns leitet und auch uns bevollmächtigt, sein Werk zu tun. Aber wir haben ihn nicht im Griff. Es gibt keine perfekte Methode, um geisterfüllt zu werden. Es gibt schon gewisse Wege und Dinge, Voraussetzungen und so weiter, aber wir haben letztlich nichts im Griff. Aber entscheidend ist das auch nicht, sondern entscheidend ist, dass er uns im Griff hat. Ja, in der Woche vor Pfingsten, da tauchte vor uns, bei unserem Balkon, plötzlich ein weiterer Gast auf. Vielleicht haben schon manche mitbekommen, seit ich in Rente bin, habe ich so ein Herz für Vögel entdeckt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Da tauchte ein neuer Gast auf, größer als unsere bisherigen. Es war nämlich eine Taube, genauer gesagt eine Ringeltaube, habe ich dann nachgelesen. Elisabeth hat gleich gesagt, das ist der Heilige Geist. Also symbolhaft, jetzt nicht der Heilige Geist an sich. Ich war da eher skeptisch, denn die Taube hat es auf unser Vogelfutter abgesehen und dachte ich, naja, das kann ja heiter werden, wie viel Futter in so einen langen Hals da reingeht. Also da ist und hat auch die anderen, meine anderen Lieblinge verscheucht, die Kohlmeisen, Grünfinken und so weiter. Und ich habe sie auch öfters verscheucht, diese Taube. Aber sie kam immer wieder und seitdem, sie kommt fast jeden Tag. Ich vermute, dass es immer dieselbe Taube ist. Also komischerweise, ist so ein Gefühl. Und sie sitzt dann eine Zeit lang so erst auf dem Baum und guckt so längere Zeit. Und dann kann es sein, sie fliegt dann weiter auf den Balkon und plötzlich fliegt sie aufs Futterhaus oben drauf und guckt da rum und natürlich frisst sie dann auch irgendwann. Sie schaut mich ganz treuherzig an, so als wollte sie sagen, bei euch gefällt es mir. Also schon heute war sie wieder da, gestern war sie da, fast jeden Tag kommt sie. Und ich habe nachgelesen, oft sind ja Tauben natürlich auch eine Plage, in den Städten vor allem. Tauben haben ein außerordentliches Sehvermögen. Sie sehen bei klarem Wetter 35 Kilometer weit und sie sehen nicht nur schwarz-weiß, sondern farbig und zusätzlich sogar ultraviolettes Licht. Und die Tauben haben ein hervorragendes visuelles Gedächtnis. Sie können sich bis zu 800 Eindrücke gleichzeitig merken und sie erkennen Menschen an den Gesichtern wieder, auch wenn sie wechselnde Kleidung tragen. Wahrscheinlich kennt sie mich schon, ich weiß nicht, vielleicht kommt sie deshalb jeden Tag. Warum sage ich das? Komischerweise erinnert mich die Taube doch irgendwie auch symbolhaft an den Heiligen Geist. Und erst gestern war sie wieder da und sie hat mich einfach längere Zeit angeschaut. Ich habe jetzt gesagt, jetzt warte ich mal, wie lange du brauchst, bis du wieder ans Futter gehst. Und sie ging gar nicht dorthin, sondern sie hat einfach nur geschaut, ohne zu fressen. So als wollte sie sagen, du schaffst das morgen. Also so irgendwie. Ich muss zwar die Taube immer wieder verscheuchen, aber es ist für mich ein Bild geworden für den Heiligen Geist. Den will ich nämlich nicht verscheuchen oder dämpfen, wie es Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5. Oder auslöschen ist auch die Rede. Sondern ich möchte ihn darum bitten, dass er zu mir redet, indem er Gottes Wort verständlich macht und dass er mich leitet auf seinem Weg und dass er mich zu dem Dienst bevollmächtigt, zu dem er mich berufen hat. Amen.